Ja, Christoph Gehlen, Professor der TU München, war heute zu Gast bei den Zukunftsmachern und wir sprachen nur knappe Dreiviertelstunde über die Zukunft des Bauens. Auch der Bau wird digitaler. Da gibt es die ersten Möglichkeiten, einen digitalen Zwilling zu bauen und damit wird der Bauprozess schneller und kostengünstiger. Was kann man in Sachen Nachhaltigkeit machen? Viele Ersatzstoffe, die für diese umweltschädlichen Betons, das ist alles noch nicht so überzeugend. Aber der 3D-Druck könnte massiv Ressourcen einsparen. Und das hat uns der Professor mal ein bisschen erklärt und differenziert, was es da für Optionen gibt. Und heute würdige ich auf der Future Sounds Liste Max Herre. Bis dann.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Christoph Gehlen. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Christoph Gehlen, wie gerade gesagt. Ich bin an der TU München beschäftigt und dort Professor für Werkstoffe und Werkstoffprüfung im Bauwesen. Also beschäftige mich im Wesentlichen mit Materialien, mit denen man bauen kann. Und ich glaube, dass das sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft ist, weil Materialien verbrauchen Ressourcen. Und wie die Diskussion in der Gesellschaft, in der Politik zeigt, haben wir bei der Frage, wie wir mit Ressourcen umgehen, ein neues Bewusstsein entwickelt. Und da möchte ich natürlich auch mit Forschung zu beitragen, dass wir die richtigen Antworten auf die Fragen finden.
Ja, im Bau tut sich, wir nehmen dieses Interview ja am 1.2.22 auf, tut sich ja relativ viel. Wir haben jetzt wieder ein Bauministerium. Wir haben sogar den Vorschlag, 400.000 Wohnungen zu bauen vom Staat, um die Wohnungsknappheit in den Großstädten zu bekämpfen. Und vieles ist in der Diskussion. Ja, der Klimawandel ist ein großer Treiber. Die Branche steht nicht momentan besonders gut da. Also im Vergleich zu anderen Industriesektoren ist wenig CO2-Einsparung bislang passiert. Es wird immer noch der Beton in großen Mengen verbaut und der ist ja nun nicht besonders umweltfreundlich. Kann man das so als Bestandsaufnahme 22 durchgehen lassen?
Ja, wer in der Forschung arbeitet, ist gewohnt, etwas differenzierter zu argumentieren. Natürlich ist es so, dass Beton ein wichtiger Baustoff ist, mit dem man heute noch baut, der aber aufgrund seiner Vielfältigkeit und aus seiner vielseitigen Anwendbarkeit, gerade im Bereich von Infrastrukturbauten, also ich denke jetzt an Tunnel, ich denke an Brücken, also wichtige, wirklich wichtige Infrastruktur, fast gar nicht wegzudenken ist. Wenn man jetzt an den Wohnungsbau denkt, das ist ja das, was Sie gerade in Ihrer Frage ja, angesprochen haben. Da gibt es ja noch viele weitere Werkstoffe, die von großem Interesse sind. Wir denken ans Mauerwerk, wir denken an Holz. Und das sind natürlich auch Baustoffe, die im Häuserbau, wenn ich das mal so ausdrücken darf, durchaus ihre Berechtigung haben und auch viel eingesetzt werden. Insofern ist Beton einer von vielen und entsprechend seiner Möglichkeiten auch ja, bevorzugt einsetzbar bei Bauwerken, die besonders hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Da gibt es dann auch kaum im Moment auch Alternativen dazu.
Wird denn da wenigstens auch, wird da am Forschungslevel auch dran gearbeitet, also zu sagen, wir ersetzen meinetwegen Baustoffe, also den Stahlbeton durch Carbon, oder gibt es da wirklich keine Option zu sagen? Das müssten Sie jetzt als Fach, vielleicht wahrscheinlich wissen Sie es als Fachmann besser, aber es ist ja schon sehr CO2-intensiv, Beton zu erstellen, oder?
Ja, das ist richtig, aber hier wird natürlich auch an den verschiedensten Punkten gearbeitet, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die anfängt da, wo Zement hergestellt wird, also wo Klinker gebrannt wird, wo Zement mit anderen Hauptbestandteilen vermischt wird, gemahlen wird. Also neben dem Klinker kommen noch andere Ausgangsstoffe dort mit rein, beispielsweise Kalksteinmehl, Flugasche oder auch Hüttensand. Das sind alles Ausgangsstoffe, die in der Vergangenheit sehr gut verfügbar waren, die allerdings aufgrund politischer Entscheidungen, keine Kohle mehr, wenig Stahlindustrie, die also hier in Deutschland aktiv ist, wo dann solche industriellen Nebenprodukte wie die Flugasche und auch Hüttensand knapper geworden sind. Und das ist natürlich dann auch ein Punkt, wo man umdenken muss, wo man sich dieser neuen Herausforderung stellen muss und dann nach neuen Zusammensetzungen suchen muss, die die gewohnte Leistungsfähigkeit des Betons auch in Zukunft garantiert. Ne, weil da können wir wenig Abstriche machen. Wir haben LKWs über die Autobahnen zu fahren. Wir haben Eisenbahnen über Täler zu bringen. Dazu sind Brücken notwendig. Die haben große Lasten zu tragen und das auch bei Wind und Wetter. Da kann man weniger mit Holz arbeiten. Stahl wäre eine Alternative, aber auch Stahl ist durchaus ein Werkstoff, der sehr energieintensiv hergestellt wird. Also da muss man genau schauen, welche Möglichkeiten gibt es und was ist die optimale für die vorgesehene Aufgabe.
Es gibt ja so auch schon die ersten sehr spannenden Projekte. Also in Norwegen werden die ersten Hochhäuser schon aus Holz gebaut. Man hört in Deutschland immer, so wenigstens in der Innovationsszene, es ist die Frage, ob das real beim Bauherrn ankommt, schon irgendwie die Überlegung, wieder mehr aus Holz zu bauen. Der Vorteil ist natürlich, dass es im Prinzip relativ geschlossener CO2-Kreislauf ist. Also aber Holz ist das CO2 eingespeichert. Kann das eine große, wirklich flächendeckende Lösung sein? Also kann man sagen, 2030 bauen wir praktisch Einfamilienhäuser, Mehrparteienhäuser nur noch aus Holz?
Ja, ich kann mir das schwer vorstellen. Es ist so, wir haben ja tatsächlich auf der Welt ein enormes Bevölkerungswachstum von, was weiß ich, als ich jung war, 3 Milliarden auf jetzt 8 Milliarden. Alles Menschen, die eine sichere Behausung wollen. Und wenn man das jetzt alles mit einem Werkstoff abdecken wollte, käme man, glaube ich, nicht zurande. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, auch aus Nachhaltigkeitsgründen mit lokal verfügbaren Rohstoffen und Baumaterialien zu arbeiten. Und da gibt es natürlich auch regionale Unterschiede der Verfügbarkeit des Holzes, anderer mineralischer Werkstoffe oder auch metallischer Werkstoffe. Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen, dass eins oder das andere das einzig Richtige ist, sondern es ist für die anstehende Aufgabe, die richtige Lösung zu suchen. Und die kann variieren von Standort zu Standort. Und das kann auch zur Folge haben, dass wir da unterschiedliche Materialien verwenden.
Ja, aber Bauen ist sicherlich relativ individuell, allein schon, wenn man jetzt hier aus Deutschland oder gucken aus Skandinavien, vieles, was Wärmedämmung angeht, kommt ja auch daher. Aber welche Großtrends lassen sich denn im Bauen wirklich erkennen? Also Beton wird wahrscheinlich immer bei gewissen Anwendungen noch das Nonplusultra bleiben. Holz, wird es signifikant mehr werden? Muss man komplett anders dämmen? Welche Themen sind so, wenn man diesen Horizont von Nachhaltigkeit und auch eine CO2-Neutralität von 2030 bis 2040 haben will, im Bausektor eigentlich und gerade bei Neubauten eigentlich, welche Großthemen wird es da geben?
Ja. Also ich denke, dass es auch hier viele Punkte gibt, mit denen man sich im Bauwesen jetzt auseinandersetzt, um in diesem Bereich, Sie haben völlig zu Recht angesprochen, dass sag mal, die Produktivität und die Effizienz nicht immer auf allerhöchstem Niveau ist und gegenüber anderen Branchen auch zum Teil deutlich zurückhängt. Aber es ist so, dass wir natürlich Möglichkeiten haben beim Material. Sie haben es angesprochen. Wir haben Möglichkeiten, Effizienz zu steigern durch Einsatz neuer Baumaschinen. Wir haben die Möglichkeit und auch man kann damit sicherlich auch Innovationen entscheidend triggern über die Einführung neuer Technologien in Bauverfahren beispielsweise. Auch die Automatisierung in Bauprozessen, angefangen von der Logistik, die man heute sicherlich ganz anders kennen Sie aus anderen Bereichen, sprich Amazon oder andere, die also hier dank der Digitalisierung eine Logistik mittlerweile haben aufbauen können, die sicherlich auch in der Form auf ein Bauwesen und die damit verknüpften Transporte übertragbar werden. Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Und damit auch Automatisierung, wenn man daran denkt, dass die ja schon zum Teil sehr digitalen Abläufe, Sie hatten eben auch mal BIM erwähnt, also Building Information Modeling, das heißt die digitale Planung, kann man sich so vorstellen, im Computer kann man sich also jetzt sein Häuschen, seine Brücke zeichnen und das dann auch wie in vielen Computerspielen ja auch üblich, aus unterschiedlichen Blickwinkeln sich anschauen und sozusagen eine Art digitalen Zwilling, der dann zu bauenden Realität zunächst einmal kreieren. So, wenn man jetzt diese digitalen Tools in der Planung verwendet, dann aber doch wieder hingeht und am Ende einen Papierplan ausdruckt, den man dann einem Bauarbeiter in die Hand drückt, nachdem er dann jetzt das Haus, die Brücke oder was weiß ich bauen soll, dann haben wir einen echten Medienbruch, Und der führt natürlich dazu, jeder Bruch in einer Kette, dass es zu Fehler kommen kann, dass die nicht richtige Version da gerade verarbeitet wurde, dass der Plan falsch gelesen wurde und so weiter. Das sind alles Dinge, die dann nicht gut laufen können und die man bei Vermeidung solcher Brüche, indem man nicht nur digital plant, sondern auch digital unterstützt baut, dann vermeiden kann. Da sind wir dann auch schon beim Thema digitales Bauen, sehr charakterisiert durch Fertigungsverfahren, die digital gesteuert sind, also beispielsweise das 3D-Drucken von Häusern, von Brücken, von sämtlicher Struktur, die im Bauwesen so zum Einsatz kommen kann. Das wäre tatsächlich, wo man dann einen solchen Medienbruch vermeiden kann. Digitale Planung wird direkt digital auch in eine digitale Fertigung überführt. Und kann damit sicherlich viele Probleme der Vergangenheit lösen.
Das ist eine spannende Zukunftsvision. Also für den Zuhörer, man würde sagen, BIM sind praktisch, man baut im Computer erst einmal ein Modell, man kann dann einfach, hat einen digitalen Zwilling von dem Gebäude, dann kann man leichte Änderungen vornehmen, ich möchte die Treppe anders und da muss ich sparen und so weiter und so fort. Dann wird das irgendwann, ja, und dann, wenn Sie eine Zukunftsvision haben, wäre das jetzt, dann würde es jetzt in der Gegenwart erstmal ausgedruckt werden, dann kommt es wieder zu klassischen Fehlern und endlich ist, kann man dann wirklich schon bauen, wie eine smarte Fabrik sich vorstellen, wo also wirklich im Computer etwas festgelegt wird und wird das irgendwie auch mit Maschinen automatisch umgesetzt? Also,
ja, durchaus. Also da ist die Analogie zu bereits bekannten Fabriken, die vollautomatisiert bestimmte Produkte an einem Ort herstellen, durchaus möglich. Die Besonderheit der Baufabrik, so nenne ich sie jetzt mal, ist ja, dass ich nicht an einem Ort irgendein bestimmtes Produkt in Serie produziere, sondern ich stelle mich jeweils auf den Ort ein, immer wieder neu, weil jede Baustelle ist an einem anderen Ort und muss mich dann individuell in Abhängigkeit der vor Ort angetroffenen Randbedingungen dann jetzt dran machen und dieses Haus planen. Das heißt, im Grunde genommen müsste man eine Smart Construction Site oder Fabrication Site machen, wo im Unterschied vielleicht zur stationären Produktion, die vollautomatisiert in anderen Branchen ja üblich ist, jetzt die Baustelle, die Fabrik ist, die auf Zeit dann arbeitet, die digital geplant und dann auch vollautomatisiert digital fertigt. Das wäre eine Zukunftsvision, die ich für absolut machbar halte, gerade auch mit Unterstützung der vielen, vielen Technologien, die es im Bereich der Visualisierung gibt. Das heißt, ich kann also auch den Baufortschritt laufend digital dokumentieren. Das kann alles automatisch gesteuert laufen und eben auch mithilfe vieler robotisch arbeitenden Baumaschinen. Vielleicht ein anderes Beispiel, Tunnelbau. Auch hier gibt es ja, wenn Sie das vielleicht mal in der Presse verfolgt haben, gesteuerte Bohrköpfe, die sich durch das Erdreich selber wühlen. Und hinter diesem Bohrkopf wird dann automatisch dann der Tunnelausbau stattfinden. Ein auch extrem automatisierter Prozess, der durch geodätische Fertigkeiten unterstützt wird, dass, wo man einmal reinbohrt, man von der anderen Seite reingebohrt, sich auch in der Mitte genau trifft. Also das sind schon technologische Wunderwerke, die seinesgleichen sind.
Aber also nur um das konkreter zu machen, das wäre dann schon so, dass man digitalen Zwilling von einem Mehrparteienhaus entwickelt und irgendwann würde dann sagen, ja, da muss eine Mauer hin, dann käme ein Roboterarm, der da den Beton reinpresst oder das Mauerwerk aufbaut oder ähnliches.
Ja, das wäre durchaus vorstellbar. Ist ja schon an verschiedenen Objekten in der Welt, auch in Deutschland, jetzt so gewesen, dass wir 3D-Druck in ersten Pilotprojekten gemacht haben, wo man schon das Potenzial dieser Technologie ganz gut beobachten konnte. Natürlich ist das jetzt in den Anfängen. Mit den Anfängen gibt es natürlich auch immer Anfangsschwierigkeiten. Aber das Potenzial ist eindeutig erkennbar gewesen und muss jetzt dann auch gehoben werden können.
Das ist nur schon ein bisschen auch für mich irritierend oder wahrscheinlich für viele Hörer auch, weil man, wenn man sich das heute anguckt, der Bund will wegen den Wohnungspreisen in den Städten jetzt 400.000 Wohnungen haben und man hört sehr viel Gestöhne, wir haben dafür nicht die Leute, wir haben dafür nicht die Ressourcen, Rohstoffengpässe sind da. Also das ist ja schon eine sehr industrielle Fertigung und das kennt man vom Bau heute grundsätzlich nicht. Warum sind denn diese moderneren Verfahren nicht so breiter eingesetzt, werden die nicht breiter eingesetzt?
Ja, die sind ja jetzt gerade in der Entwicklung. Also man hat damit, ja, ich würde jetzt mal schätzen, Anfang des diesen Jahrtausends damit angefangen. Ganz wenige erste Versuche haben an verschiedenen Orten der Welt stattgefunden. Wir selber jetzt in München haben mit der Technik erstmalig 2013 experimentiert und daran geforscht. Und zwar in allen Materialbereichen, sowohl im Metall als auch im Mineralischen, also Beton, aber auch im Holz. Auch Holz kann man drucken, durchaus. Und deshalb ist die Technik relativ neu und muss entwickelt werden. Jetzt hat man aber in den letzten Jahren doch spüren können, und das, da kann ich selber auch mit eigener Erfahrung sagen, ja, das habe ich am eigenen Leibe erlebt, wie schnell die Entwicklungen sind, wie schnell man auch die Technik soweit hatte, dass sie eine gewisse Marktreife zumindest soweit entwickeln konnte, dass man erste Pilotprojekte hat bauen können. Also in Deutschland stehen jetzt mittlerweile 3 gedruckte Häuser, quer über die Republik verteilt, wo man diese Technik im industriellen Maßstab, im Großmaßstab tatsächlich auch hat anwenden können. Und das ist ein erstmal großer Erfolg. Natürlich ist dann die weitere Verbreitung von vielen, vielen anderen Dingen abhängig, wo man jetzt nicht die Technologie alleine für verantwortlich machen kann, sondern es spielen eine Rolle die Verfügbarkeit von bestimmten Baustoffen. Es spielt die Rolle, dass es überhaupt Firmen gibt, die sowas beherrschen. Jetzt sind es weniger, es werden aber mehr werden. Also fehlende Technikanbieter, wenn man so sagen darf. Es fehlt auch entsprechend die bauaufsichtliche Einordnung. Das heißt, die Frage, jetzt haben wir da eine neue Technologie. Wir haben zum Teil auch neue Materialien, mit denen wir arbeiten. Ist das denn jetzt mit unserem Erfahrungshorizont auch als sicher zu beurteilen oder müssen wir da noch viele Prüfungen machen, um das nachzuweisen? All das sind Dinge, die zunächst einmal dazu führen, dass diese neue Technologie sehr auf dem Prüfstand im wahrsten Sinne des Wortes ist und auch beobachtet wird. Und wenn diese ganzen Praxistests erfolgreich weiterlaufen und die nächsten Häuser erfolgreich gebucht werden können, neue Innovationen auch mit berücksichtigt werden können, dann wird diese Technologie sicherlich auch Eingang ins Bauwesen finden. Und zwar in größerer Verbreitung als heute.
Wir sind ja jetzt leider im Podcast. Aber wir werden auch noch mal auf die Shownotes dieser Episode verschieben, diese drei Modellprojekte 3D-Druck packen. Dann kann sich der geneigte Podcast-Hörer das auch mal anschauen, wie das so ungefähr aussieht. Aber wenn Sie es näher beschreiben, also wo sind denn die Vorteile vom 3D-Druck? Man kann sehr viel schneller bauen. Man kann auch einfach sehr viel freier bauen, als wenn man es mit klassischen Steinen machen würde.
Ja. Beides sind Vorteile. Man kann schneller bauen, man kann weniger personalintensiv bauen. Also Personalkosten sind ja auch Kostentreiber durchaus im Bauwesen, wo sehr, sehr viel Handarbeit noch dabei ist. Natürlich ist, wenn man sich so eine Maschine, so einen Drucker kauft, ein hohes Investment am Anfang zu leisten. Aber wenn man dann viele Häuser drucken kann mit einem solchen Gerät, dann ist, sag mal, ein Vorteil gegenüber sehr arbeitsintensiver Arbeit liegt auf der Hand. Also die Freiheit, auch, sag mal, strukturaufgelöste Bauteile zu drucken, sprich mit Hohlräumen, mit direkt eingedruckten Hohlräumen, die verwendet werden können für bauphysikalische Funktionen, B- und Entlüftung, Stromversorgung, alles, was Sie so als B- und Versorgungsleitungen im Haus sich vorstellen können, ist mit dem Ausdrucken gleich schon angelegt und kann sozusagen mit dem Druck mitwachsen und muss nicht nachträglich noch mit nachgeschalteten Gewerken dann sehr aufwendig eingezogen werden. Das ist also ein sehr, sehr großer Vorteil. Mit der Formfreiheit und auch der gestalterischen Freiheit kann man auch formoptimierter bauen. Stellen Sie sich vor, jetzt so eine Decke, ja, in einem Haus, die trägt nach ganz bestimmten Prinzipien. Je nachdem, wie die Auflagersituation ist. Und man kann natürlich eine Decke durchaus mit variabler Dicke herstellen, die die gleiche Tragfähigkeit hat wie eine Decke, die ich jetzt quadratisch praktisch gut planparallel die Oberseite mit der Unterseite, also eine kontinuierliche Dicke, kann ich mit der gleichen Tragfähigkeit auch ortsaufgelöst herstellen. Ja, das heißt, ich kann mir anschauen, wie sind die Kräfte, wo brauche ich das Material, um die Kräfte abzutragen und wo kann ich es weglassen. Und erste Untersuchungen haben gezeigt, dass man bei solchen formoptimierten, und zwar nach Kraftfluss formoptimierten Bauteilen, die man viel, viel leichter drucken kann, als dass man sie sehr aufwendig geschalt in konventioneller Technik herstellen könnte, dass man da Material in der Größenordnung von 50, 60, ja in Einzelfällen sogar 70% sparen kann. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, Materialeinsparung, ich sag mal 50% kann man leicht rechnen, die Hälfte, dann bauen Sie mit dem Material, was man jetzt für ein Haus baut, zwei Häuser. Das ist, denke ich, schon eine Sache, der sich lohnt, mal auf den Grund zu gehen und die Technologie auch dafür bereitzustellen.
Weil der CO2-Fußabdruck ja sich auch praktisch auf zwei Wohneinheiten mit zwei Haushalten verteilen würde.
Genau.
Jetzt eine Preisfrage ist natürlich immer unangenehm in Innovationszyklen, aber Stand heute, wenn ein durchschnittliches Einfamilienhaus rechnen würde, wie viel würde dein Haus aus 3D-Druck günstiger werden?
Ja, also ich sag mal so, ich hatte ja erwähnt, in Deutschland gibt es drei jetzt dieser Häuser. Die waren natürlich teurer als konventionell. Ja. Die wurden auch unterstützt und bezuschusst, dass man sich überhaupt an die neue Technologie heranwagt und nicht ein finanzielles Fiasko erlebt, weil man überhaupt nicht einschätzen kann, wohin die Reise geht, wenn man solche Dinge zum ersten Mal macht. Jetzt hat man aber gesehen, dass das funktioniert. Man hat sicherlich auch noch nicht die Potenziale gehoben, aber es hat funktioniert und man kann dann auch am Ende die Kosten zusammenrechnen. Und erste Berichte gehen davon aus, dass Stand jetzt Technologie auch noch nicht gehobene Potenziale ein Haus jetzt noch teurer ist, wenn man es druckt, wenn man es mit einem konventionell hergestellten vergleichen wollte. Aber Berechnungen zeigen auch, wenn jetzt das Potenzial der 3D-Drucktechnologie gehoben werden kann. Das heißt, man kann wirklich Material sparen in der Größenordnung, wie ich das eben gesagt habe, also ungefähr die Hälfte. Dann sind Preisvorteile durchaus auch in der Region von 20%, 30%, 40% gegenüber dem konventionellen denkbar. Das sind aber jetzt zunächst einmal Rechenmodelle, die das ausweisen, aber in die Richtung soll es hingehen. Warum ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel billiger im Moment? Nun, Sie können sich vorstellen, ein Beton zu drucken hat sehr, sehr viel oder führt zu sehr, sehr viel mehr und größeren Anforderungen an den Beton, als wenn ich den einfach in eine Schalung gieße und den aushärten lasse. Beim Drucken wird der ausgebracht, muss ausbringbar sein, also schön verarbeitbar, sofort, wenn er die Düse verlässt, also in der Phase, wo er die Düse verlässt. Und dann, wenn er einmal ausgelegt ist, soll er am besten gleich hart sein, damit die nächste Schicht aufgedruckt werden kann. Also ein wahnsinnig großes und auch sehr anspruchsvolles Anforderungsprofil. Das heißt, die Materialien müssen extrem gut charakterisiert, modelliert werden, dass man tatsächlich das Verhalten, wie ich es beschrieben habe, auch ganz sicher erwarten kann. Denn Sie wollen ja nicht irgendwie eine Überraschung überleben und das Ding ist noch zu weich und man kann nicht weiter drucken und solche Dinge. Das möchte man nicht. Insofern ist also ein sehr, sehr großes Anforderungsprofil bei diesem Material zu berücksichtigen. Das ist natürlich dann auch entsprechend kostenintensiv. Sie müssen die Materialien ganz gezielt aussuchen. Sie müssen die Materialien ganz gezielt auch zusammenbringen, vermischen, fördern, ausbringen und so weiter, mit ein bisschen Bauchemie noch versetzen, so dass man bestimmte Prozesse beschleunigt oder verlangsamt, ganz konkret für die Aufgabe. Und das sind natürlich dann auch gewisse Kostentreiber. Ist im Moment auch so, dass nicht viele Anbieter solche Mörtel in ihrem Sortiment haben. Das heißt, man muss, wenn man ein Haus jetzt irgendwo in Deutschland drucken möchte, das Material unter Umständen von weit her sich besorgen. Ja. Und das sind natürlich dann auch Transportkosten und das sind ja auch Massenströme, also viel Material. Es ist nicht irgendwie nur ein Kleber, sondern es ist viel Material, was ich brauche für ein Haus oder für eine andere Struktur. Und das ist dann etwas, was im Moment bei dem Technologiestand heute noch die hohen Kosten verursacht. Wenn man das aber gelöst hat und das Material an vielen Stellen der Republik verfügbar ist und abrufbar, dann werden sich auch diese Kostentreiber nach unten entwickeln und Einsparmöglichkeiten in der Größenordnung, wie eben beschrieben, 20%, 30%, 40% sind dann durchaus erreichbar.
Okay, da kam der Werkstoffkundler durch. Nur, wenn man sich das jetzt einmal fragt, wir haben also zwei Baustellen, wenn ich so einen 3D-Drucker auf dem Bau einsetzen möchte, als Bauunternehmer, gibt es denn da jetzt schon eine gewisse Herstellerlandschaft? Sind das jetzt eigentlich noch mehr so, wo Hochschulausgründungen oder Startups, oder gibt es da schon wirklich irgendwie so eine Lieferantenszene, die wirklich das in der großen Technik liefert? Und ja, zwar dann eben damit verknüpft, wenn wir also dieses Szenario von Marktdurchlauf haben, fängt es ja A mit der Maschine an und B, was sind denn dann noch so diese Aufgaben, die Sie vielleicht auch als Werkstoffkundler haben, zu sagen, wir müssen das Material, mit dem gedruckt wird, irgendwie kostengünstiger produzieren? Muss da auch irgendwie ein richtiges Licht aufgehen oder ist das eigentlich nur eine Kombination von Bedingungen, die bestehen? Also wie weit ist das noch eine Forschungsdiskussion zu sagen, wir brauchen anderen Beton für 3D-Druck oder ist es schon eine halbwegs normale Industrie?
Ja, also das, wenn Sie sich vorstellen, was Sie brauchen, um Zement herzustellen, was Sie brauchen, um Beton herzustellen, also wirklich massenhaft Material, dann kommen Sie ohne Kiesgrube, Steinbruch und so weiter nicht aus. Das heißt, das Material muss in Massen verfügbar sein, weil Sie große Strukturen damit herstellen wollen. Damit sind auch große Hersteller auf den Plan gerufen, die sich haben auch auf den Plan rufen lassen. Also alle größeren Baustoffhersteller in Deutschland arbeiten an dieser Thematik und wollen ihre ersten Druckmörtel auf den Markt bringen, die allerdings von der Zusammensetzung so unterschiedlich auch sind und auch so stark abweichen von dem bisher konventionell eingesetzten Material, dass man dafür aufwendige Tests machen muss und auch den Nachweis erbringen muss, dass die Materialien die Festigkeit und das Verformungsvermögen haben, die es braucht, und auch die Dauerhaftigkeit aufweisen, die man von solchen Gebäuden auch erwartet, wenn sie mit einem solchen Material hergestellt werden. Also da sind die großen Hersteller dran. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn Sie aufmerksam durch den DAX sich bewegen, dann fallen da einige Namen und große Firmen einem schon ein, die als Zement- und auch Betonhersteller auf dem Markt sind. Da sind die alle dran. Insofern wird sich da ein Markt aufbauen. Jetzt haben Sie die Maschine angesprochen. Nun, die Drucktechnologie ist jetzt nicht nur das, was vielfach als 3D-Druck wahrgenommen wird, dieses Extrudieren, also sprich Schicht für Schicht aufbauen, indem man ein Betonmaterial noch in einem verarbeitbaren Zustand durch eine Düse schiebt und dann auf einem bereits zuvor ausgebrachten Strang draufstapelt. Das ist Extrusion, das ist eine Technologie. Es gibt aber noch andere Technologien, die jetzt vielleicht nicht vor Ort in einer Fabrik eingesetzt werden können, die man auch aus anderen Branchen kennt, sogenannte Partikelbettverfahren. Da wird ein Partikelbett ausgebreitet, was dann selektiv eine bestimmte Schicht verfestigt wird an bestimmten Orten. Dann wird wieder ein neues Partikelbett ausgebreitet, wieder selektiv verbunden. Und dann entsteht eine selektiv verbundene Struktur in einem Partikelbett. Ja? Und wenn die dann fertig ist, fertig gedruckt, nimmt man das ungebundene Material weg und es steht eine Freiform, die ja die Abmessung haben kann, die so groß sind wie die Größe des Druckers. Je größer der Drucker, desto größer auch das Bauteil, was damit hergestellt werden kann. Und auch dort braucht man Spezialmörtel, da braucht man Spezialmaschinen, die das herstellen, die mit der unterschiedlichen Viskosität, also dem Fließverhalten, der Rheologie des Materials umgehen können. Da sind noch sehr, sehr große Anstrengungen notwendig, um diese Technik nicht nur robust zu machen, sondern sie auch vom Anwendungsgebiet so breit zu machen, dass sie für das Bauwesen interessant ist. Aber das sind Herausforderungen, an denen wir gerade arbeiten, an denen auch die Industrie arbeitet. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da bald zu guten Lösungen kommen werden.
Dieses neue, also der 3D-Druck, der Laie würde ja im Prinzip so dieses System kennen, was man jetzt auch schon bei Shibo kaufen kann, auch schon seit ein paar Jahren. Man kann bei den jetzigen Filamenten im Prinzip nur relative hässliche Plastikfiguren drucken, wo es erhitzt wird unten und dann kommt erhitzter Plastik oben raus und daraus entsteht dann so eine 3D-Figur. Aber es gibt eben auch auf dem Bau noch andere Formen. Also ich stelle mir das so vor, dass Sie, wir haben ja hier leider kein Bild, aber dass Sie irgendwo eine Form aufbauen, darauf gießen Sie dann Ihre Baumaterialien, vielleicht Beton. Und wenn das ausgeerdet ist, haben Sie praktisch eine Wand und können dann diese Formen wegnehmen und dann steht für immer eine Wand da. Ist das richtig? Das wäre auch noch eine Option.
Ja, also es ist so, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben. Also es sind, wenn Sie sich das so vorstellen, ein großer Baukasten, ja, also eine Kubatur, Länge, Höhe, Breite, die wird jetzt lagenweise mit ungebundenem Material, also Partikeln gefüllt. Nehmen wir Sand, ja, da wird einfach eine Sandlage reingemacht und die wird dann verfestigt. Also da fährt ein Drucker drüber, wie ein Tintenstrahldrucker und bringt dort ein wenig Zementleim auf, wo selektiv also an dem Ort verfestigt werden soll. Danach neues Partikelbett, wieder verfestigt, neues Partikelbett und so weiter. Und so wird also diese Struktur Lage für Lage sozusagen wachsen, bis das Gesamtobjekt fertig ist. Das kann jetzt eine Skulptur sein, das kann alles Mögliche sein. Es ist völlig frei in der Form, weil das Partikelbett, was sich in diesem Bauraum befindet, als Stützstruktur wie eine Schalung auch wirkt. Und dadurch sind sie völlig frei in der Form und können gestalterisch eigentlich alles herstellen, was sie sich vorstellen. Das ist also eine völlig neue Technologie, die sich deutlich abhebt von dem Extrusionsdruck, wo sie Lage für Lage praktisch nur in der Vertikale arbeiten, ohne Überhänge, sondern sie können eigentlich nur Wände aufbauen mit ganz leichten Überhängen, sodass sie dann ein bisschen aus der Vertikalen herauskommen. Aber da sind sie in der dritten Dimension total beschränkt, was diese Partikeltechnologie ohne Beschränkung schaffen wird. Das sind die zwei großen Verfahren, die beide auch reif sind für die Praxis. Beim Partikelbettverfahren kommt vielleicht noch als Einschränkung hinzu, dadurch, dass Sie gerade jede Form herstellen können, sind die Bauteile, die Sie damit herstellen, ja nicht nur druckbelastet, wie eine Stütze oder eine Wand, und können das dann auch gut abtragen, sondern häufig auch mit Biegung oder mit Zug. Und da sind die mineralischen Werkstoffe sehr schwach. Ja, wenn Sie mal einen Teller fallen lassen, ist Keramik auch mineralisch, dann wird der zerspringen in 1000 Splitter, weil eben die Zugfestigkeit nicht sehr hoch ist. Und das muss man dann über sogenannte Bewährung versuchen, diese Kräfte abzutragen. Das miteinander zu verschränken, den Betondruck und den Stahldruck, der dann auch noch mit rein müsste, das sind die Herausforderungen, an denen wir momentan haben.
Das ist Forschungslevel.
Das ist Forschungslevel, ja.
Okay, und ist da irgendwie das, was wir so im Bauen kennen, also gibt es da Unterschiede bei Einfamilienhäusern zu Hochhäusern oder könnte man das auf jedes Bauobjekt praktisch anwenden?
Was meinen Sie, was kann man auf jedes
Bauobjekt? Also die beiden 3D-Druckkonzepte, könnte man die einfach auf alles, was wir heute so als Baustrukturen kennen, Einfamilienhäuser, Hochhäuser und so weiter anwenden?
Diese Partikeltechnologie?
Ja, oder
bei? Ja, ja, okay. Die Partikeltechnologie ist anwendbar, weil sie sozusagen sämtliche Konstruktionen erlaubt. Und wenn die Bewährungsfrage gelöst ist, also das gleichzeitige Drucken von Bewährung und Beton, dann haben Sie keinerlei Grenze mehr, außer die, dass Sie diese Bauteile ja nicht vor Ort herstellen können, weil diesen Drucker den hat man irgendwo stehen. Und der ist vielleicht von der maximalen Größe so, dass die Bauteile, die dabei gedruckt werden, noch gerade über die Straße transportierbar werden. Ja? Also das ist die einzige Einschränkung, die man da berücksichtigen muss. Typisch für Fertigteilbau, ja, alle Fertigteile, sei es Doppelwände, filigranen Decken oder sonst was, was über die Straße transportiert wird, bis hin zu Rohren, die haben einfach bestimmte Abmessungen, die nicht überschritten werden, weil die Straße der im wahrsten Sinne des Wortes einschränkende Raum ist.
Also der Transport wäre das Problem.
Richtig, genau.
Jetzt ist es so eine Unsitte im Innovationsjournalismus, aber Wann könnte man dann mit einem gewissen Marktanteil von 3D-Druckverfahren in Deutschland rechnen? Also wenn Sie so als Branchenkenner sagen müssen, ja, 2025 dürften die ersten Häuser gebaut werden.
Ja, also es ist natürlich stark abhängig davon, welche Anwendungsgebiete identifiziert werden, wo das Potenzial des 3D-Drucks ein enorm großes ist. Also ich sage mal Funktionsintegration, ja, dass man bestimmte Funktionen in den Wänden, auf den Oberflächen, auch Akustik beispielsweise. Wenn Sie sich vorstellen, die Elbphilharmonie, die Decke mit den ja, sehr, sehr aufgelösten, individuell gefertigten Akustikplatten, ja, dass die Akustik in dieser Konzerthalle top ist. Das hat ja mit der Oberfläche der Platten zu tun, die ganz individuell zu gestalten war. Die kann man jetzt drucken. Und das ist ein wesentlich einfacherer, wesentlich kostengünstigerer Weg als das, was man damals bei der Herstellung der Platten machen musste, durch Schalung, durch subtraktives Bearbeiten der Oberflächen, sodass dann die notwendige Akustikwirkung auch erzielt werden konnte. Das kann man mit Drucken viel, viel einfacher machen, auch viel, viel individueller. Es ist dem Drucker völlig egal, welche Geometrie er druckt, ob die so oder so ist, kann ich Platte für Platte neu einstellen. Also es ist ganz wichtig, erstmal zu ergründen, und da sind wir noch nicht am Ende. Was sind die Anwendungsgebiete, wo diese Technologie wirkliche Vorteile gegenüber der konventionellen Bautechnik hat? Und wenn man das weiß, dann wird auch in diesen Bereichen diese Technologie sich mit Sicherheit durchsetzen. Mit welchem Anteil das jetzt sein wird, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen schon auch sagen, dass die 3D-Drucktechnologie nicht der disruptive Killer jeder anderen Technologie sein wird, die auf der Baustelle heute eingesetzt wird. Auch der konventionelle Bau wird weiter zu sehen sein auf den Baustellen und da, wo er Sinn macht, sowieso. Das heißt, es würden bestimmte Marktanteile, vielleicht 10, 15% der Strukturen, werden vielleicht 2030 gedruckt. Ja, aber da gibt es noch keine sehr belastbaren Erhebungen dazu.
Vielen Dank, Herr Professor Gehlen, für dieses Interview.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Heute kommt mal ein Dreierschlag drauf von Max Herre. Künstler, ich bin nicht unbedingt Fan, obwohl ich ihn ewig lange kenne. Aber ich finde es eigentlich mal ganz interessant. Die ersten Hip-Hopper gehen jetzt auch auf die 50 zu. Kool Savas hat noch ein paar Jahre. Bushido ist 43 und, und. Und es wird ja dann die ersten deutschen Rapper sein, die so langsam ihr Spätwerk vorlegen können. Max Herre gilt auch dazu. Wer ihn nicht kennt, er war lange mit Freundeskreis unterwegs. Ich glaube, seine Gattin Joy Delaney ist be deutlich bekannter. Ist so ein bisschen die deutsche Soul-Sängerin, verlegt auf Motown. Das ist für Soul wahrscheinlich der Ritterschlag, auf dem Label verlegt zu werden, und das als Deutsche. Aber er hält sich wacker und stabil jetzt fast 30 Jahre. Zuerst Anna mit Freundeskreis, einer der ersten Rap-Kollektive in Deutschland Anfang der 90er. Ich meine, gut, er hat das Image vom Oberstudien-Rapper. Also nicht unbedingt das, was heute so dominiert, die Gosse und der Straßenrap und der Gangsterrap. Aber da hat er was drauf, und das ist Anna, das war der große Aufschlag. Anfang der 2000er, nur für dich, nur mit dir, mit Joy Delaney habe ich raufgepackt. Ein sehr schöner Soul-Song für Deutsche. Das wird ja schnell sehr peinlich, wenn man so irgendwie Stimmen aus Niedersachsen hören, die so ein bisschen irgendwie verfänkeln, covern. Hier finde ich, ist es geglückt. Und zum Abschluss 2012, Wolke 7, das fand ich wirklich richtig gut. Schön poppig, ein bisschen düster, trotzdem noch ein Radio-Hit. Der hatte über eine lange Zeit auch verschiedene Facetten gezeigt, aber sein Rapper blieb immer noch gut dabei. Das ist ja heute immer noch ziemlich Beats getrieben. Und deswegen viel Freude mit den beiden, mit den drei Songs.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.
Hat mich mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.